ich erkläre das meinen Patienten immer so, wenn die sagen, was machen Sie denn da überhaupt? Ich mache Ihren Beipackzettel. Meine Arbeit ist der Beipackzettel in Ihrem Medikament.
Studiengeflüster, der Podcast für alle, die klinische Studien machen. Eine Kooperation der Roche Pharma AG und der Universitätsmedizin Göttingen. Ich bin Denise Gelpe, dein Host für diesen Podcast.
Hallo ihr lieben ZuhörerInnen, wir sind bei der zweiten Folge. Ich habe das Thema heute mitgebracht, wie werde ich eine Study Nurse oder wie werde ich nicht ärztliches Personal in klinischen Studien. Warum ich das so explizit sage, werden wir heute natürlich auch noch besprechen. Ich habe die liebe Daniela bei mir vom Boveba. Erstmal schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, und die erste Frage an dich ist, wer bist du? Und was ist deine Rolle in klinischen Studien?
Ich bin Studienkoordinatorin. Das mache ich seit 16 Jahren. Ich habe 5 Jahre in der Neuroonkologie klinische Studien gemacht. Ich habe 2 Jahre in meiner CAO gearbeitet, habe kurz in meiner Kardiologie klinische Studien gemacht und 6 Jahre in der Gyn-Onko als Studienkoordinatorin. Und jetzt bin ich in der Neurologie wieder tätig. Mach nebenher ehrenamtlich noch den Vorsitz des Bundesverbandes für nichtärztliches Studienpersonal in der klinischen Forschung.
Schade, dass die Zuhörerinnen gerade nicht mein Gesicht sehen, weil ich so erstaunt war, dass du das ehrenamtlich machst. Da kommen wir gleich zu. Aber war es dein Ziel, klinische Studien zu machen oder ist es eher so ein Zufallprinzip gewesen?
Nee, es war gar nicht mein Ziel. Ich habe initial die Ausbildung als Krankenschwester damals noch gemacht.
Ja, ich auch.
Und habe da schon 15 Jahre, glaube ich, in der Krankenpflege gearbeitet und hatte dann 2 kleine Kinder und konnte nicht mehr im Schichtdienst arbeiten und musste mir halt dann was überlegen, weil ich auch noch alleinerziehend dann war, wie ich das irgendwie bewerkstelligt bekomme und habe dann gehört, dass eben ein neuer Arzt gekommen ist, der klinische Studien macht und das wäre doch was für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, was sind denn klinische Studien? Und dann habe ich mir aber mal gedacht, ach, ich bewerbe mich einfach mal und tue so, als wüsste ich, um was es geht und habe dann tatsächlich diese Stelle bekommen und so bin ich da reingerutscht.
Ich finde das total spannend, ja. Gerade weil ich auch zufällig da reingerutscht bin und nicht wusste, was ich da eigentlich mache. Vor 16 Jahren, 13 Jahren konnte man das noch. Heute
da
ist das ein bisschen anders.
Ja, heute ist das total anders, weil heute sind die Studien so aufwendig und so komplex geworden und so vielschichtig auch. Und ich glaube auch, dass so jedes Zentrum auch so viel mehr Studien mittlerweile auch macht, als das damals noch gewesen ist. Also als ich da angefangen habe, ich glaube, wir hatten 4 Studien insgesamt laufen und das war es dann auch schon.
Ja, und erzähl mal, was heute deine Motivation ist, immer wieder aufzustehen, diesen Job zu machen, den du ehrenamtlich machst, aber natürlich auch für den du bezahlt wirst.
Das hat so angefangen, ich bin seit 2015 Mitglied beim Boveba und im Lauf der Zeit ist das dann so gewesen, dass 2019 hätte der Verein sich fast aufgelöst, weil der damalige Vorstand nicht mehr weitermachen wollte. Die haben den Verein gegründet mit dem Ziel, unsere Arbeit bekannter zu machen und letztendlich auch eine irgendwie gestaltete Ausbildung auf den Weg zu bringen. Und das hat sich sehr schwierig erwiesen. Wir haben keine Lobby in unserem Tätigkeitsbereich, es gibt nichts und in ganz Deutschland, was sich irgendwie einsetzt für Studienkoordinatorinnen und Studienkoordinatoren. Und deswegen haben wir dann damals zu SIPT gesagt, wir wollen einfach nicht, dass dieser Verein sich auflöst und es dann gar nichts mehr gibt, wo irgendjemand sich hinwenden kann für Informationen.
Also dein Ziel und deine Motivation ist wirklich, Personen, die in klinischen Studien tätig sind, zu vernetzen,
genau.
Ihnen eine Lobby zu geben. Mhm. Und sich auch fort- und weiterzubilden.
Genau.
Ja, das ist so deine Motivation, ja. Dass du das aus dem Ehrenamt machst.
Genau.
Richtig?
Ja.
Und wir kommen gleich nochmal dazu, was ihr alles so Cooles macht. Und mir ist aber auch nochmal wichtig, was motiviert dich in deiner Arbeit als Studienkoordinatorin in der Neurologie?
Neurologie vor allem, weil das sowieso, das ist mein Herzensarbeitsbereich schon immer gewesen. Ich arbeite in einer sehr großen Praxis, die schwerpunktmäßig MS und Migräne macht und ich eben sehe, wie wenig Zeit die Ärzte für die Patienten und Patientinnen haben und gerade wenn die neu diagnostiziert werden, die fallen ja in ein riesengroßes Loch und dann bin ich für die da. Ich nehme mir dann die Zeit, dass ich also mindestens 1 Stunde mit denen spreche. Wir machen in der Praxis es relativ viele nicht-interventionelle Studien auch, Beobachtungsstudien, wenn die ihre MS-Medikamente eben bekommen. Und da schließe ich die dann mit dem Arzt zusammen ein in diese Studien, weil die dann einfach einen festen Ansprechpartner in mir haben. Die wissen, die können sich immer an mich wenden, die können mich anrufen und gehen nicht so in den Praxisalltag unter und haben einfach jemanden, wo sie wissen, wenn sie Probleme haben, da können sie sich hinwenden. Und das würde eben nicht gehen, ne, wenn wir diese Studien nicht machen würden, weil die dann einfach in den normalen Routine untergehen würden.
Ja, genau. Also das ist eine total wichtige Motivation, die du da gerade nennst, weil die fühle ich auch nach wie vor für diesen Beruf. Ich komme ja aus der Universitätsklinik. Diese riesige Klinik ist ja wirklich für PatientInnen eine Herausforderung. Ja. Und dass sie in uns Studienpersonal einfach so einen Anker finden. Genau. Ich glaube, das ist auch das, was du so für dich als Motivation mitnimmst oder hast. Das sehe ich bei mir auch genauso. Das ist immer wieder dieses, wir sind da, wir können euch nochmal auffangen. Mhm. Und du bist jetzt in einer Praxis. Mhm. Warst vorher schon mal in einer CRO und auch schon mal in einer Uniklinik tätig. Ja. Was unterscheidet deine jetzige Arbeit zu der in einer Universitätsklinik? Was ist vielleicht besser, was ist schlechter, was sind die Herausforderungen, die du hast?
Also in der Praxis ist es für mich angenehmer, dass ich wirklich meinen Arbeitstag gestalten kann, wie ich will. Ich bin nicht so sehr angewiesen auf andere Strukturen, weil zum Beispiel die MRTs die Patienten selber ausmachen. Das muss nicht ich übernehmen, sondern die Patienten machen sich den Termin aus an dem Tag, den ich den sage. Dann sind wir nicht an die Klinikstrukturen zum Beispiel gebunden. Also man ist viel freier in der Praxis, gerade im Bereich von klinischen Studien auch zu arbeiten, als man das in der Klinik ist. In der Klinik selber ist natürlich das Team größer und in der Praxis sind wir halt zu zweit.
Okay, danke dafür. Das ist total wertvoll, auch nochmal zu wissen, was machst du so in deinem Daily Business? Was ist eigentlich Study Nursing? Was ist Studienkoordinatorin? Oder warum sagen wir hier die ganze Zeit nicht ärztliches Personal in klinischen Studien? Und da kommen wir einfach zum Buweba. Was macht ihr? Was ist euer Ziel? Und was für ein Benefit hat das vor allem für nicht ärztliches Personal in klinischen Studien? Und dann werden wir dieses Thema mit der Benennung ein bisschen diskutieren, weil das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ja, ausgesprochen sind wir ja der Bundesverband für das nichtärztliche Studienpersonal in der klinischen Forschung. Und unser Bestreben ist es schon seit längerem, dass man nicht mehr sagen kann, man ist jetzt der Assistenz von irgendeinem Arzt und reicht den Stift oder füllt irgendein
Formular
aus. Wenn
wir ganz ehrlich sind, sind wir eigentlich diejenigen, die meiste Arbeit machen. Ich sage immer, wir haben die geringste Anzahl auf dem Delegation Log, aber wir machen eigentlich 80%. Alles. Der Arzt kommt ja meistens nur und unterschreibt, ich sag's mal so ganz lapidar, die Waschmaschine, ja, die er jetzt gekauft hat. Ne? Ja. Und wer ist da alles mit dabei? Du machst das ja nicht alleine.
Naja, also wir sind aktuell zu dritt im Vorstand. Meine Kollegin Frau Reu, die ist die zweite Vorsitzende und der Herr Reu ist unser Schatzmeister. Wir hatten ursprünglich 4 Vorstandsposten, die haben wir reduziert auf 3 plus die Möglichkeit, 4 Beisitzer noch mit reinzunehmen in den Vorstand. Wir haben eine Kollegin, die früher im Gesamtvorstand mit war, die jetzt mehr oder weniger als Beisitzerin und Schriftführer Arbeiten übernimmt und Öffentlichkeitsarbeit macht. Und ja, der Tag, wie sieht der aus? Momentan sieht er ganz wild aus, weil wir den Kongress für Oktober wieder vorbereiten, der als Fortbildung für die Studienkoordination angesehen wird, wo wir wirklich uns sehr bemühen, Vorträge und Schulungen, GCB-Kurse, Vortragende zu finden, die diese Bereiche abdecken und auch Themen zu finden, die die Leute eben interessieren, die in dem Bereich arbeiten. Und bei uns geht es tatsächlich um die alltägliche Arbeit. Also wir kümmern uns darum, dass man regelmäßig die GCP-Kurse bei uns auf dem Kongress machen kann. Das kostet auch nichts extra. Das ist in den Teilnahmegebühren
mit
dabei.
Ist ja jetzt auch mit der Richtlinie auch ganz wichtig. Genau, ja. Dann können sich alle dort updaten.
So ist es. Und dass wir eben Themen finden für alle Bereiche, die zum einen patientenbezogen auch sind. Wir haben mitunter Patientenvertreter auf dem Kongress da, damit man immer wieder mal vor Augen gehalten kriegt, warum wir diese Arbeit ja eigentlich machen.
Ja, das Warum ist wichtig, die Motivation, weil man das ja manchmal im Alltag auch verliert. Ja. Genau. Und wie wird man jetzt Mitglied bei euch und welche Vorteile habe ich, wenn ich bei euch Mitglied bin?
Also Mitglied wird man ganz schnell, indem man auf unsere Homepage geht, buffebar.de.
Und werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken.
Gut. Und da einfach einen Mitgliedsantrag ausfüllt. Für uns wichtig ist, wenn wir politisch irgendwas durchsetzen wollen, ist es was anderes, ob ich mich hinstelle und sage, naja, ich vertrete hier 300 Leute oder ich vertrete 2000 Leute. Und interessanterweise weiß niemand, wie viele Studienkoordinatorinnen und Studienkoordinatoren in Deutschland überhaupt arbeiten. Es wird geschätzt um die 5.000, 6.000. Aber wissen tut es niemand. Nicht mal die Kliniken per se wissen, wie viele Leute bei ihnen in der Studienkoordination arbeiten, weil die teilweise in unterschiedlichen Benennungen arbeiten, sei es Sekretärin oder MFA oder Krankenschwester. Ganz wenige arbeiten als Studienassistenten tatsächlich. Das ist auch von unseren Mitgliedern schon immer kritisiert worden, warum es keine einheitliche Benennung gibt. Entsprechend kann man sich im Tarif nirgendwo einfinden und einordnen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir benennen uns so. Und das haben wir jetzt im Februar auch gemacht und haben dann gesagt, wir benennen unseren Tätigkeitsbereich als Studienkoordination, eben Studienkoordinatorin und Studienkoordinator, was auf eine Umfrage auch beruht, die wir gemacht haben in unserem großen Verteilerkreis, und 75% bezeichnen sich eh schon so. Und dann haben wir auch gesagt, also das legen wir jetzt einfach mal fest und dann haben wir mal ein Fundament, auf das wir aufbauen können, was die Ausbildung anbelangt, was die Tarifeinbindung irgendwann hoffentlich mal anbelangt, dass man einfach mal sagt, okay, dieser Tätigkeitsbereich ist so und so beschrieben. Wir haben Tätigkeitsbeschreibungen jetzt für den Bereich fertiggestellt, die wir jetzt demnächst veröffentlichen.
Auf eurer Homepage?
Ja, wobei wir das jetzt tatsächlich für unsere Mitglieder gemacht haben. Das ist ein Benefit eben auch für unsere Mitglieder.
Mich würde dann von den ZuhörerInnen natürlich brennend interessieren, wie sie das finden. Wir haben ja auch dann in unseren Shownotes eine E-Mail und auch bei LinkedIn können sie das kommentieren. Ich würde gerne nochmal so ein Meinungsbild dazu haben, wie sie sich selber vielleicht bezeichnen, wie sie bezeichnet werden. Und du hattest ja auch schon gesagt, dieses Fundament ist wichtig für weitere Dinge. Wofür ist es denn noch wichtig, dass wir eine Vereinheitlichung bekommen?
Also ich habe so die Erfahrung gemacht, man ist in seiner Krankenhausbubble. Da ist es noch okay, da Studienkoordination kann man was anfangen damit, aber sobald man irgendwie, also alleine in der Familie, wenn jemand fragt oder Bekannte, ja, was machst du denn beruflich? Und sage ich, ja, ich bin Studienkoordinatorin. Und was macht man da so? Also man kennt das nicht. Und ich glaube, weil eben auch so viele verschiedene Begriffe dafür im kursieren, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was diese Tätigkeit überhaupt sein soll. Und da eben, um das schon mal publiker zu machen. Und ich glaube, wenn wir auch irgendwelche Kampagnen machen wollen, um Aufmerksamkeit auf diesen Tätigkeitsbereich zu lenken, muss man einfach mal mit einem Begriff das in den Raum stellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt Studienkoordination. Und ich weiß, dass einige sagen, nee, ich bin aber Study Nurse und ich will mich so bezeichnen. Von mir aus sei es drum, aber für uns ist es eben wichtig, dass, weil wir politisch ja auch was verfolgen wollen damit, dass wir einfach einen Begriff haben, der von jedem verstanden wird.
Genau, das ist, glaube ich, auch echt noch ein Weg, den ihr da gehen werdet, weil viele sich natürlich definieren. Ich kann es bei uns aus der Uniklinik sagen, wir trennen das schon. Tätigkeit von der Study Nurse ist ja operativ am Patienten, die Visiten machen. Dieses ganze Case Management und die StudienkoordinatorInnen, die machen die Verträge, dieses ganze Administrative, organisieren dieses ganze Qualitätsmanagement. Ich denke, dass das noch Prozesse geben wird. Also ich finde das ganz spannend zu beobachten und dieser Begriff, den ihr da definiert habt, ist mir ja auch erst in der Zusammenarbeit hier bei dem Podcast untergekommen. Und ich finde, immer mehr, wenn ich mich da rein denke, umso besser finde ich es. Wir sind nämlich auch in der Uniklinik schon ein bisschen davon abgegangen, Study Nurse zu schreiben oder auch Studienkoordinatorin, weil keiner weiß, was bedeutet, sondern nicht ärztliches Personal in klinischen Studien oder Mitarbeiter für klinische Studien. Ja, weil damit sich medizinische Fachangestellte, Physiotherapeuten, Krankenschwestern oder Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen, wie auch immer, sich besser damit identifizieren können. Aber jetzt noch mal so ein bisschen zu kommen, wenn ich eine Study Nurse oder eine potenzielle Mitarbeiterin vor mir sitzen habe, was braucht die? Also ich finde, sie muss schon medizinisch ausgebildet sein.
Ja, also das hilft auf jeden Fall. Also wir haben vom Buffebar machen wir immer wieder mal Umfragen und also es arbeiten tatsächlich 75% aller Studienkoordinatorinnen, Study Nurses, you name it.
Darauf können wir uns jetzt in der Folge drauf einigen.
In Unikliniken schon mal und davon auch 75% in der Onkologie. Aber das ist halt so ein ganz sensibler Bereich, finde ich, wenn man da keinen medizinischen Hintergrund hat auf irgendeine Art und Weise oder auch keinen Umgang mit Patienten, die so schwer erkrankt sind, jemals gehabt hat oder gelernt hat, ist es sehr, sehr schwierig, da in dem Feld zu arbeiten. Es gibt andere Studienbereiche, sei es epidemiologische Forschung, da ist das nicht so zwingend erforderlich, finde ich. Oder wenn man jetzt irgendwelche Studien macht, die jetzt keinen direkten Patientenkontakt haben oder Studien im Labor oder als Studienkoordinatorin in Apotheke arbeitet
Lebensqualitätsstudien
oder so. Lebensqualitätsstudien,
gibt's ja auch,
ne? Das ist
mit ProbandInnen.
Genau, mit gesunden Teilnehmenden. Das ist eine andere Geschichte, aber ich finde gerade, wenn man das vorhat, in der Klinik zu arbeiten oder wirklich richtige pharma-onkologische Studien oder neurologische oder internistische Studien zu machen, soll, ist es schon wichtig, dass man einen medizinischen Hintergrund hat. Und dann ist es aktuell noch so, also brauchen tut man einen GCP-Kurs, das ist der Kurs für Good Clinical Practice, ein Grundlagenkurs für 8 Stunden, den müssen letztendlich alle machen, die in der...
Brauche ich den, wenn ich mich bewerbe?
Brauchst du nicht, wenn du dich bewirbst, aber den musst du dann spätestens machen, wenn du einen Zuschlag gekriegt hast für deine Bewerbung.
Und im besten Fall bezahlt das dann auch der Arbeitgeber.
Dann bezahlt das der Arbeitgeber, genau. Und das ist letztendlich die Minimalvoraussetzung, die man braucht, um in die Studienkoordination zu gehen.
Viele schrecken bei uns vor englischer Sprache zurück, wenn es halt internationale Studien sind. Aber ich sage immer, es gibt ChatGPT, es gibt Übersetzer. Da braucht man nicht so viel Angst vor haben. Oder siehst du das anders?
Also ich sehe es ein bisschen anders, was daran liegt, dass auch die Protokolle und letztendlich sehr viel auf Englisch ist. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass auch die Monitore sehr international unterwegs sind und da ist auch einfach oft Englisch die Dienstsprache.
Und hast du ein gutes Tool, wenn man jetzt zum Beispiel so dieses normale Schulenglisch kann, wo man sich dort weiterbilden kann? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
Also es gibt tatsächlich einige Anbieter, die Medical English extra Ausbildung macht, wo man wirklich so diese Basics einfach mal an Begrifflichkeiten erlernen kann. Und dann bin ich bei dir. Die Protokolle sind fast alle gleich aufgebaut. Da steht immer das Gleiche drin.
Absolut.
Und wenn man den Grundstock da an diesem Englisch für klinische Studien einfach mal hat, dann versteht man es auch.
Das sehe ich auch so. Also immer in meinen Onboardings habe ich die Protokolle ohne Ende lesen lassen. Mhm. Einfach lesen lassen und mir wiedergeben lassen, was sie jetzt zu tun haben. Genau. Weil dadurch lernt man es einfach. Mhm. Vor allem, wenn man in der englischen Sprache nicht so gut, mächtig ist. Mhm. Ne? Und man braucht schon auch Flexibilität. Ja. Also du sagst zwar, auch alleinerziehende Mütter, das ist bei mir ja nicht anders, ich habe ein Kind, das muss irgendwie untergebracht werden, aber ich finde, der Job ist schon ziemlich cool dafür, wenn man kein Wochenende, keine Schichten hat. Man kann schon auch flexibel sein, aber man muss auch Flexibilität geben können. Ja. Und ich finde auch, dass man Stress gut abkönnen muss, also so Druck.
Fall.
Weil in klinischen Studien ist es schon so, dass man viele Timelines hat. Mhm. Bis dahin muss irgendetwas dokumentiert sein, die Visite muss bis dahin sein, ich muss eine halbe Stunde von irgendwas Blut abnehmen und so weiter. Oder siehst du das anders?
Also ich glaube, was da fast noch wichtiger ist, als stressresistent zu sein, ist eher, dass man priorisieren lernen muss. Was kann ich liegen
Wie
lassen?
Wie hast du das gelernt, Daniela?
Durch Schmerz, lerne durch Schmerz. Ich glaube, das kriegt man mit der Zeit einfach raus. Also es ist wirklich, wenn man mal 2 Deadlines gerissen hat und dann von allen Seiten beballert wird, das ist zum Beispiel, wenn ein Datenbankschluss ist und man denkt, ich mache jetzt aber erstmal das und das und das, weil das ist jetzt wichtiger.
Und Datenbankschluss heißt, bis da und da müssen Rückfragen, die gestellt werden von den Menschen, die diese Datenbank verwalten, die müssen wir als Prüfzentren beantworten. Mhm. Und zwar in einem sehr kurzen Zeitfenster. Und wenn das nicht passiert, wird es sehr unangenehm. Und das macht man einmal, dass man das nicht macht, weil vielleicht das Abheften von irgendwelchen Dokumenten in irgendwelche Ordner wichtiger war.
Ja.
Was man meinte, das macht man nie wieder danach. Ne?
Genau.
Ich finde, wenn wir das so jetzt so zusammentragen, so viel ist es eigentlich gar nicht, was man mitbringen muss. Weil es ist so Learning by Doing.
Ja.
Und hoffen, dass man ein gutes Onboarding hat, jetzt einen guten Podcast, um sich Wissen anzueignen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, ihr bietet von Boveba auch total viel an, wo die Study Nurses, StudienkoordinatorInnen sich Dinge aneignen können, also Fort- und Weiterbildungen. Bei uns in der Uniklinik haben wir mit dem KKS-Netzwerk einen Study Nurse, der heißt noch Study Nurse-Kurs, aufgebaut. Wir haben 2 Läufe im Jahr, jeweils 3 Wochen. 2 Wochen davon sind remote, genau, und 1 Woche in Präsenz. Und ich finde diesen Kurs sehr, sehr wertvoll, denn er ist sehr praxisnah. Wir geben viele praxisnahe Tipps, wie organisiere ich mich auch, wie bereite ich zum Beispiel auch Laborproben innerhalb von klinischen Studien auf, wo lernt man das schon, ja, also wie mache ich das mit einer Zentrifuge, wie verpacke ich das, all solche Dinge. Wir gucken uns die Biobank an, wir haben auch eine Phase 1 Unit bei uns mittlerweile, die wir uns anschauen, das ist ja auch super wertvoll von denen zu lernen. Und natürlich gibt es auch Medical English, ein ganzer Tag nur Englisch. Total cool, wie ich finde. Und wir beide haben ja schon ein bisschen diskutiert auch darüber, außerhalb des Podcasts, wann ist der richtige Zeitpunkt für diesen Kurs? Ich denke, da gibt es auch nicht schwarz oder weiß. Ich habe in diesem Kurs Menschen gesehen, die noch nie Studien gemacht haben, Menschen gesehen, die 10 Jahre Studien machen, die 3 Monate Studien machen. Ich denke, das muss auch jede Abteilung, jeder Mensch ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich finde, der beste Zeitpunkt ist so nach 3 bis 6 Monaten.
Ja, würde ich widersprechen wollen, weil, also was wir unter anderem jetzt auch gerade in Arbeit haben, ist, dass wir ein neues Curriculum erstellen für die Studienkoordinationskurse, weil ich glaube, dass das zu spät ist. Also ich habe meinen Kurs auch damals noch mit dem Hintergrund, dass die Studien damals bei weitem nicht so aufwendig gewesen sind, wie die das heute sind und viel weniger elektronische Devices benutzt wurden. Also da hatte man ECRF und das war es eigentlich schon.
Ja, mittlerweile hat man ja bei Auftragsforschung, vor allem hauptsächlich bei Auftragsforschung, 5 Devices.
Ich habe 15 in meiner Studie
15, gerade. Ja. Devices bedeutet für alle, die uns zuhören, das sind webbasierte Randomisationssysteme, Fragebogensysteme.
EKG zum Hochladen.
Radiologische Bilder, pathologische Sachen,
Labor. Handys für Patienten, wo die Fragebögen ausfüllen und so weiter und so fort. Trainingsplattformen, und das gab es halt damals alles nicht. Und da denke ich, ist es wirklich wichtig, dass man einfach schon mit Wissen am Zentrum hinkommt, weil die Kollegen und Kolleginnen, die am Zentrum sind, wenn die jemand Neuen kriegen, ist es in der Regel, weil jemand ausgefallen ist und die dessen Arbeit oder deren Arbeit schon noch mit übernehmen. Und dann müssen die sich hinstellen und müssen Leute, die völlig unbefleckt von klinischen Studien sind, komplett einarbeiten. Und wenn die das gemacht haben, brauche ich die nicht mehr auf den Kurs schicken. Und deswegen plädiere ich immer so dafür, dass wir einfach eine Ausbildung kriegen für unseren Tätigkeitsbereich. Und ich finde, man muss mindestens, da habe ich auch schon viel Gegenwind bekommen, aber ich bleibe dabei, mindestens 3 Wochen vorab in Leute investieren, damit die dann an ein Zentrum gehen können. Und dann kann ich sagen, ich kann da anfangen. Ich habe noch einen Praktikumseinsatz mit dabei, ich habe eine Prüfung mit dabei und ich bin nach diesen 3 Wochen aber so weit geschult, damit ich dann an einem Zentrum sinnvoll anfangen kann zu arbeiten und dann wirklich nur noch die zentrumsspezifischen Sachen erlernen muss, aber nichts mehr über Studien groß. Also da weiß ich, was ist ein ISF, ich kenne die Abkürzungen, ich weiß, welche Funktion hat der PI, was ist ein PI, was muss ich als Studienkoordinatorin machen. Das weiß ich dann alles schon, wenn ich dorthin komme. Und das muss mir nicht erst wieder jemand erzählen, der dann so viel Stunden und Zeit aufwenden muss und seine Arbeit nicht machen kann, dann letztendlich wieder nacharbeiten muss. Deswegen finde ich es wichtig, man hat das vorab und dann im Verlauf modular kann man dann eben Sachen noch dazulernen, die man in seinem Bereich braucht. Weil ich in der Praxis zum Beispiel, ich brauche andere Sachen. Ich brauche Vertrag- und Budgetgestaltung. Ich brauche Einreichungswissen.
Also so Modulkurse, das gibt es genau. Ja auch teilweise schon. Genau. Dass man halt Vertragsverhandlungen, Kostenkalkulationen für StudienkoordinatorInnen und so weiter. Bei uns ist es so in der Uniklinik, wenn die Mitarbeitenden bei uns im Studienzentrum anfangen, haben sie die Möglichkeit und bekommen ein Onboarding. Das heißt, sie bekommen erstmal diese ganzen Begrifflichkeiten im Tutoring erklärt. Und dieses Tutoring umfasst 4 Einheiten, a 120 Minuten. Somit haben die erstmal außerhalb ihrer Abteilung dieses Onboarding. Erstmal lernen sich alle neuen Mitarbeitenden kennen, sie können sich vernetzen und sie haben immer einen Ansprechpartner, den Tutor, mit dem sie sich auch austauschen können. Ja. Dann haben wir bei uns in der Uniklinik ja das Wissen to go, was ich mit meiner Kollegin leite. Da gibt es alle 4 bis 6 Wochen Inhalte. anhand unserer SOPs, die für die Studiensekretariate in der ganzen Uniklinik gelten. Und dann können die erstmal ins Laufen kommen und dann den Kurs auch gut mit Inhalt füllen. Aber so ein Kurs lebt auch, ist meine Erfahrung, von Menschen, die noch nichts wissen, von Menschen, die ein bisschen was wissen, von Menschen, die viel wissen. Also das ist auch immer sehr, sehr lebendig.
Ich meine, ihr seid ja ein Musterbeispiel dafür, wie Ausbildung eigentlich sein soll. Aber ganz ehrlich, ich kenne fast niemanden, der das so macht.
Also es sollten sich viele ein Beispiel dran nehmen, weil das ist das Wichtigste, was man machen sollte, Menschen an die Hand nehmen.
So ist es.
Und dann bleiben sie auch. Die Erfahrung ist einfach natürlich, seitdem wir das auch machen, dass die Menschen effektiver arbeiten und natürlich dieses Netzwerk, diese Verbundenheit damit zu schaffen, ist auch super wichtig. Ja? Und auch Standardisierung. Also ich weiß auch, dass das in vielen Kliniken eben nicht so ist. Darum seid ihr auch so wichtig. Darum ist dieser Podcast, finde ich, so wichtig, um Möglichkeiten zu zeigen, wo könnt ihr euer Wissen auftanken, an wem könnt ihr euch wenden. Ja. Okay, liebe Daniela, wenn du dir wünschen könntest, wie das mit dem Berufsfeld vom nichtärztlichen Personal weitergeht und wie es so in 5 Jahren aussieht, was ist dein Wunsch, deine Vision?
Mein Wunsch wäre, dass wir dann eine staatlich zertifizierte Ausbildung haben für unseren Berufsbereich, dass wir tarifeingebunden sind, dass das mal mit der Bezahlung auch tatsächlich mal vereinheitlicht wird in Deutschland. Das wird von sehr vielen kritisiert, weil aktuell ist es großteils ja noch so, dass man nach seiner Vorausbildung bezahlt wird. Ich finde es auch kritisch, wenn man sagt, ich habe eine MFA-Ausbildung versus eines Studiums. Ich mache in der Studienzentrale exakt die gleiche Arbeit und habe aber, wenn es blöd läuft, einen Gehaltsunterschied von 4 Stufen oder mehr. Das geht nicht, weil die Tätigkeit ist die Tätigkeit und das muss gleichartig vergütet werden. Das wäre mein großer Traum, dass das endlich mal sein wird. Dass das Berufsfeld bekannt ist, auch in der Öffentlichkeit, dass auch für potenzielle Teilnehmende in klinischen Studien bekannt wird, dass sich um die gekümmert wird, dass die nicht als Versuchskaninchen dastehen, in denen irgendwelche Medikamente in die reingestopft werden und sonst kümmert sich keiner um die, dass die auch ein Verständnis dafür haben und auch diese Wichtigkeit an klinischen Studien. Ich erkläre das meinen Patienten immer so, wenn die sagen, was machen Sie denn da überhaupt? Sag ich mache Ihren Beipackzettel. Meine Arbeit ist der Beipackzettel in Ihr Medikament, dass einfach das Bewusstsein anderes wird. Und dann einfach auch, dass unser Bereich die Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt, die er verdient. Und zwar von allen Seiten. Also sei es innerhalb den Kliniken, innerhalb der Hierarchien in den Kliniken. Ich finde immer, eine gute Studienzentrale steht und fällt mit den Vorgesetzten im klinischen Bereich, wie die klinische Studien sehen und bewerten und wertschätzen auch. Also wie wichtig das mal deinem Chef ist, genauso wichtig
bist du.
Bist du letztendlich, genau.
Und alle, die uns zuhören, sind wichtig, weil ohne dieses Personal wird es halt einfach am Ende nicht laufen.
Keiner würde Studien geben.
Keiner dokumentiert, kein Patient hat einen Ansprechpartner. Also das sind tolle Visionen und ich hoffe wirklich, dass das mit deiner Arbeit von dir und deinen Kollegen passiert, aber auch durch den Podcast, weil was du gesagt hast, ist genau bei mir auch so, diese Vision, dass der Job anerkannt wird, richtig und gut bezahlt wird und nicht als Assistenzjob gesehen wird. Das ist ja nämlich allemal überhaupt nicht, dass Patientinnen die Angst, sage ich so in Anführungsstrichen, verlieren, weil es ist so wertvoll, Patient in einer Studie zu sein. Denn man trägt natürlich dafür bei, dass Forschung sich weiterentwickelt, dass aber man selber auch eine bestmöglichste Medizin bekommt, eine super Überwachung hat, vor allem wenn man gutes Studienpersonal hat, das nichtärztliche Personal. Und eine große Vision ist natürlich auch, dass es ein richtiger Ausbildungsberuf wird. Und wenn noch besser, sogar berufsbegleitendes Studium, fände ich sogar noch besser. Denn dann hat es eine ganz andere Gewichtung. Denn dieser Job, der macht Spaß und ist so, so wichtig.
Und ist auch so wahnsinnig vielfältig. Und das ist auch immer, warum ich immer noch da drin arbeite in dem Bereich. Weil ich meine, schon mal allein dieser Unterschied, ob ich in der Klinik arbeite, ob ich in der CAO arbeite, ob ich in der Praxis arbeite, das sind Welten, die sich auftun.
Aber es so viele Möglichkeiten zu wachsen, sich zu verändern. Also von daher ist es ein spannender Beruf. Seid mutig da draußen, können wir sagen. Genau. Schaut euch den Job an. guckt bei euch auf der Homepage, weil da gibt es ganz, ganz viele Informationen. Mhm. Schreibt uns einfach, würde ich auch sagen. Ja. In den Shownotes ist ja auch eine E-Mail-Adresse. Ich finde, dass Sie uns auch schreiben sollten, wie Sie sich benennen, aber auch, welche Themen wir beide noch mal diskutieren sollten in der Zukunft. Denn ich finde, du bringst so viel tolle Erfahrung mit, so viele spannende Geschichten. Daher würde mich auch total interessieren, was die ZuhörerInnen von uns noch mal hören möchten. Welche Themen wir noch mal angehen müssen, kritisch, denke ich, weil wir beide doch schon sehr kritisch miteinander auch sind. Aber das ist total bereichernd, wie ich finde.
Ja.
Liebe Daniela, hast du noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest?
Letztendlich tatsächlich an alle Kolleginnen und Kolleginnen, die zuhören, bleibt am Ball, setzt euch ein für eure Arbeit und wisst, dass ihr die Wichtigsten seid. Ohne euch gibt es keine klinischen Studien und das ist einfach Fakt.
Danke dir, dass du hier warst. An alle da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, gerne abonnieren und weitererzählen. Tschüss.
Tschüss.